Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Union und SPD haben sich nach dem ersten Sondierungsgespräch über eine mögliche große Koalition zufrieden geäußert. CDU, CSU und SPD lobten die konstruktive Gesprächsatmosphäre. Die drei Parteien haben heute ausgelotet, wie eine gemeinsame Politik aussehen könnte. Es gäbe Übereinstimmungen, aber auch strittige Punkte, hieß es anschließend. Für den 14. Oktober ist eine weitere Sondierungsrunde vereinbart. Zuvor will die Union mit den Grünen über eine mögliche Regierungsbeteiligung sprechen.
Schon der Antritt zu Sondierungsgesprächen kann eine Inszenierung von Macht und Durchsetzungswillen sein. 14 Unionspolitiker, im Zentrum die Kanzlerin, gehen zielstrebig in die ersten Verhandlungen mit dem Wunschkandidaten für die Koalition. Und auch die SPD will nicht zaghaft wirken. Steinbrück weist den Weg in das altehrwürdige Gebäude der vornehmen parlamentarischen Gesellschaft, wo das erste Treffen stattfindet. Nach 3,5 Stunden heißt es, die Gesprächsatmosphäre war gut, bisweilen locker, es sei auch gelacht worden. Union und SPD sind sich näher gekommen.
Es ist festzuhalten, dass wir übereinstimmend sagen, es macht Sinn und es ist notwendig, weiter zu sondieren.
Wir haben versucht, nicht so ein Sondierungsgespräch damit zu beginnen, dass man die Unterschiede betont, nicht das ausdrücklich betont, was uns in den letzten Monaten getrennt hat im Wahlkampf.
Themen wie die von der SPD gewünschte Abschaffung des Betreuungsgeldes oder eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes wurden ausgelassen. Stattdessen ging es um die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, um Bildung, Europa und die Energiewende.
Ich glaube, alle hatten sich vorgenommen, sich mal ein bisschen an die großen Herausforderungen ranzutasten, die das Land in den kommenden Jahren haben wird. Insofern war das schon in Ordnung. Aber es ist noch überhaupt nicht absehbar, wie eine Regierungsbildung dann hinterher aussehen wird, damit da jetzt nicht ein falscher Eindruck entsteht.
Falls es allerdings nicht klappen sollte, so Unionspolitiker, hätte man im Gegensatz zur SPD immer noch einen alternativen Ansprechpartner.
Mit bestimmten Grünen kann man sehr gut reden. Kretschmann gehört dazu.
Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und den Grünen sind für Ende nächster Woche geplant. Auch diese, heißt es aus der Union, will man konstruktiv angehen.
Eine Einschätzung nach dem ersten Sondierungsgespräch jetzt von Ulrich Deppendorf, dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios.
Es hat dann doch etwas überrascht, wie alle Beteiligten das erste Sondierungsgespräch positiv bewertet und Gemeinsamkeiten bei der Benennung der wichtigsten Themenbereiche betont haben. Es war heute mit Sicherheit kein Schritt zurück im Hinblick auf die Bildung einer großen Koalition. Dennoch entscheidend wird das zweite Sondierungsgespräch am 14. Oktober sein. Heute hat man nur die Themen benannt. Beim nächsten Mal müssen dann beide Seiten schon ihre Kompromisslinien aufzeigen, sagen, was geht oder was nicht geht, besonders bei der Finanzierung von geplanten Vorhaben. Gut möglich, dass sich darüber auch die drei Parteivorsitzenden vorher noch einmal austauschen. Gegenseitige Überforderungen will man vermeiden. Ob es letztlich zu Koalitionsverhandlungen dann kommen wird, das entscheidet bei der SPD dann ihr Parteikonvent am 18. und 19. Oktober. Interessant wird nun auch sein, ob die Union nach dem Sondierungsgespräch mit den Grünen nächsten Donnerstag ebenfalls noch ein weiteres schwarz-grünes Gespräch führen will oder nicht. Sicher erscheint das seit heute nicht mehr. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Berlins regierender Bürgermeister Wowereit zieht sich aus der Führung der SPD zurück. Wowereit kündigte gegenüber der Berliner Morgenpost an, er werde beim Parteitag im November nicht noch einmal als stellvertretender Vorsitzender kandidieren. Das sei eine ganz persönliche Entscheidung. Einen Rückzug aus der Bundespolitik bedeutet das aber nicht. Die Hoffnungen, nach dem gestrigen Flüchtlingsdrama im Mittelmeer weitere Überlebende zu finden, haben sich bislang nicht erfüllt. Die italienischen Behörden gehen inzwischen davon aus, dass bei dem Schiffsunglück bis zu 300 Menschen ums Leben gekommen sind. Das Boot war mit mehreren hundert Menschen aus Afrika an Bord, vor der italienischen Insel Lampedusa gekentert. Mehr als 100 Tote wurden bislang geborgen.
Mit der Fähre heute Morgen kommen die ersten Leichenwagen und 120 Särge. Wie so oft schon eilten auch gestern Fischer den Flüchtlingen zu Hilfe, die nur eine halbe Seemeile vor Lampedusa in Seenot geraten waren. Um auf sich aufmerksam zu machen, hatten sie eine Decke angezündet, aber das ganze Boot fängt Feuer, Panik, die Verzweifelten springen ins Wasser, kaum jemand kann schwimmen. Abdul, 16 Jahre, aus Eritrea, wurde gerettet. Sein Onkel ist noch vermisst. Es gab ein Feuer, sagt er. Und an den Rest will er gar nicht mehr denken. 350 seien sie an Bord gewesen, sagt Abdul. Wenn das stimmt, dann dürften noch etwa 100 Tote vor Lampedusa in der Tiefe liegen, im Wrack oder daneben. Er heißt jetzt Hangar des Horrors. Hier werden die Toten gebracht. Lampedusa hat schon viele Tragödien erlebt, aber das ist die größte seit langem. Noch aus der Halle des Horrors ruft Italiens Innenminister gestern den EU-Kommissionspräsidenten an und fordert Unterstützung beim Grenzschutz, was er heute im Parlament bekräftigt. Die Grenze schützen heißt die eigenen Bürger schützen, aber auch diejenigen, die ohne jeden Beistand in der Hand von Händlern des Todes diese Grenzen überschreiten. Lampedusa heute im Zeichen der Tragödie. Die Regierung hat Staatstrauer im ganzen Land angeordnet, die einzige Tankstelle der Insel geschlossen. Wir hoffen, dass sich etwas ändert nach so vielen Toten. Es kann nicht so weitergehen, sonst haben wir in wenigen Tagen die nächsten Leichen. Die italienische Regierung will jetzt die Einwohner von Lampedusa für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Empört, enttäuscht, traurig ist man in Italien. Und hofft, dass sich etwas ändert in der europäischen Flüchtlingspolitik. Gleichzeitig kommen Zweifel auf, ob eine weitere Debatte tatsächlich etwas bewirkt. Denn auch geschätzt 6.000 Tote in 20 Jahren haben kaum etwas verändert. Italien fühlt sich noch immer alleine gelassen.
Auch außerhalb Italiens wird die Kritik an der Flüchtlingspolitik der Europäischen Union lauter. Bundespräsident Gauck forderte mehr Menschlichkeit. Man dürfe die Flüchtlinge nicht in den vorhersehbaren Tod hineinsegeln lassen. Amnesty International sprach von einer Grenzpolitik, die Menschenleben kostet. Die Organisation forderte von Deutschland mehr Engagement. Nach Jahren der Abschottung müsse sich die Bundesregierung nun entschieden mehr für Solidarität in der EU-Flüchtlingspolitik einsetzen. Weitere Informationen zum Unglück vor Lampedusa und die wichtigsten Flüchtlingsrouten in die EU haben wir auf unserer Homepage tagesschau.de für Sie zusammengestellt. Auch Papst Franziskus zeigte sich angesichts des Flüchtlingsdramas vor Lampedusa erschüttert. Bei seinem Besuch in Assisi sprach er von einem Tag der Tränen und verurteilte Gleichgültigkeit gegenüber jenen, die auf der Flucht vor Hunger und Sklaverei den Tod finden. In der Heimatstadt Franz von Assisis rief Franziskus zu Mitgefühl, Frieden und Umweltschutz auf im Sinne seines Namenspatrons.
Die Ratschläge des Papstes heute in Assisi waren durchaus auch für den Alltagsgebrauch. Zum Beispiel für junge Ehepaare, falls der Haussegen mal schief hängen sollte. Streitet euch so viel ihr wollt. Aber selbst wenn die Teller fliegen, beendet niemals den Tag, ohne wieder Frieden zu schließen. Dies ist wohl genau die Intention des heiligen Franz, der im 13. Jahrhundert hier in Assisi gelebt und den nach ihm benannten Orden gegründet hat. Und genau hier erneuert Papst Franziskus seine Forderungen nach einer menschlicheren Gesellschaft, wie auch nach einer grundlegenden Reform der Kirche, die sich besonders den Armen und Schwachen zuwenden soll. Hier in Assisi ruft er die Welt eindringlich zu Frieden und Harmonie auf. Die bewaffneten Konflikte sollen aufhören und die Waffen schweigen, fordert der Papst und erinnert dabei vor etwa 50.000 Pilgern an die Konflikte im Nahen Osten, im Heiligen Land wie in Syrien. Sentiamo il grido di coloro che piangono. Hören wir den Schrei derer, die weinen, leiden und sterben aufgrund von Gewalt, Terrorismus oder Krieg. Auch heute, sagt er, dürfe ein Christ nicht gleichgültig bleiben, wenn Kinder verhungern oder Menschen wie in Lampedusa auf der Flucht ums Leben kommen. Heute ist ein Tag der Trauer, sagt Franziskus, und seine Bestürzung ist für alle sichtbar.
Für den früheren italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi rückt das Ende seiner parlamentarischen Laufbahn näher. In Rom hat sich der Immunitätsausschuss des Senats erneut dafür ausgesprochen, Berlusconi das Mandat zu entziehen. Anlass ist die rechtskräftige Verurteilung des 77-Jährigen wegen Steuerbetrugs. Die endgültige Entscheidung über den Ausschluss Berlusconis wird der gesamte Senat Mitte des Monats fällen. Im US-Haushaltsstreit zeichnet sich weiter keine Lösung ab. Präsident Obama kündigte an, er werde die Vorlagen der Republikaner für einzelne Teiletats mit seinem Veto stoppen. Gleichzeitig sagte Obama, seine seit langem geplante Auslands-Asien-Reise wegen des Haushaltsstreits komplett ab. In den USA haben die ungelösten Etatverhandlungen unter anderem große Teile der Verwaltung lahmgelegt. Die Republikaner knüpfen ihre Zustimmung an Einschränkungen bei der von Obama geplanten Gesundheitsreform. Auf Druck der EU hat Kroatien ein Gesetz geändert, das mutmaßliche Kriminelle vor der Auslieferung geschützt hat. Das Land hatte die Anwendung des europäischen Haftbefehls kurz vor seinem EU-Beitritt im Sommer zeitlich begrenzt auf Straftaten, die nach August 2002 begangen wurden. Die EU drohte deshalb mit Sanktionen. Das kroatische Parlament stimmte nun mit großer Mehrheit dafür, die Einschränkung zurückzunehmen. Damit kann nun eine Reihe von Haftbefehlen anderer EU-Staaten vollstreckt werden. So fordert Deutschland die Auslieferung eines ehemaligen Geheimdienstagenten.
In Ägypten ist es nach den Freitagsgebeten wieder landesweit zu Ausschreitungen gekommen. Mindestens ein Mensch wurde getötet, zahlreiche verletzt. Wie hier in Alexandria strömten tausende Islamisten auf die Straßen, um gegen den Sturz von Präsident Morsi Anfang Juli zu protestieren. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas gegen die Demonstranten ein. In der Hauptstadt Kairo hinderte die Armee Morsi-Anhänger daran, zum Präsidentenpalast und zum Verteidigungsministerium vorzudringen. Die Proteste sollen noch bis Sonntag andauern. Das Parlament in Ecuador hat den Weg frei gemacht für Ölbohrungen in einer der artenreichsten Regionen der Erde, dem Yasuni-Nationalpark im Amazonasgebiet. Die Regierung rechnet mit Einnahmen von umgerechnet 14 Milliarden Euro. Umweltschützer und Ureinwohner warnen vor dramatischen Folgen für das Ökosystem des tropischen Regenwalds. Dort kommen auf einem Hektar hunderte Baum- und Tierarten vor.
An die Opfer politischer Verfolgung in der DDR wird jetzt mit einer neuen Dauerausstellung erinnert. In dem ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen zeigt eine Schau hunderte historische Fotos und rund 500 Exponate. In der Haftanstalt saßen neben vielen unbekannten politischen Gegnern der SED-Herrschaft auch bekannte Bürgerrechtler wie Rudolf Barrow und Bärbel Bohley.
Eingesperrt, isoliert, zermürbt. Das Schicksal von Zehntausenden politischen Gefangenen in Hohenschönhausen. Auch das der Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld. Für ein selbstgemaltes Demoplakat sitzt sie wochenlang in Einzelhaft. Erlebt dort tägliche Erniedrigung in einem perfektionierten Haftregime mit permanenter Überwachung durch die Wärter.
Die hatten spezielle Schuhe an, sodass man ihre Schritte auf dem Gang nicht hörte. Man wusste also nie, wann die am Guckloch waren. Man konnte also in jeder Sekunde seines Zellenlebens, auch in den intimsten, plötzlich beobachtet werden. Und das war schon ziemlich eklig.
Ein System darauf angelegt, Menschen zu brechen. Häftlingskleidung, die absichtlich in falschen Größen ausgegeben wurde. Eine Zwangsjacke, noch 1989 in der Gummizelle eingesetzt. Die Ausstellung zeigt aber auch berührende Dokumente der Selbstbehauptung, Lateinvokabeln mit Kaffee geschrieben oder Botschaften an die Wärter.
Ganz neu ist ein Bereich, der über die Täterauskunft gibt. Was waren das für Leute, die hier gearbeitet haben? Wie haben sie gelebt? Wie wurden sie ideologisch zusammengehalten und auf Linie gebracht? Das kann man hier auch erfahren.
Die Perspektive des Gefängnischefs neben den persönlichen Hafterfahrungen der ehemaligen Gefangenen. Die neue Ausstellung will die Erinnerung wachhalten an die Schicksale hinter den Mauern in Berlin-Hohenschönhausen.
Die Fußball-WM soll 2022 wie geplant in Katar stattfinden. Offen bleibt aber, zu welcher Jahreszeit. Das teilte der Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA Blatter nach der Sitzung des Exekutivkomitees mit. Eine Arbeitsgruppe soll bis Ende kommenden Jahres klären, ob die WM ausnahmsweise im Spätherbst oder im Winter ausgetragen werden könnte. Im Sommer wird es in Katar bis zu 50 Grad heiß. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 5. Oktober.
Ein Tief über Deutschland sorgt morgen für viele Wolken und in einigen Regionen für Regen. Am Sonntag hat der Süden dann noch mit den Resten des Tiefs zu tun, sonst setzt sich hoher Luftdruck durch, der dann auch in der kommenden Woche unser Wetter bestimmt. Trotzdem wird es die Sonne schwer haben, da sich oft sehr Hochnebel hält. In der Nacht muss vom Westen bis in die Mitte teilweise mit kräftigem Regen gerechnet werden, vereinzelt sind Gewitter möglich. Am Tag ist es im äußersten Osten und Südosten anfangs zum Teil freundlich, sonst ist der Himmel meist bedeckt, Regen fällt, vor allem im Südwesten kräftige Regenfälle, später lockert es im Nordwesten auf. Der Wind wird schwach bis mäßig. In der Nacht 14 Grad am Niederrhein, 0 Grad in der Oberlausitz. Am Tag 11 Grad im Nordosten und 20 Grad an der Ems. Die Aussichten. Am Sonntag nur hier und da Sonne, vor allem im Süden regnet es noch etwas. Am Montag ist es wegen des Hochnebels oft trüb, aber trocken. Am Dienstag ruhiges Herbstwetter mit Sonne und Hochnebel, je nach Sonnenschein 10 bis 19 Grad.
Um 21.45 Uhr begrüßt Sie Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Sondierungsgespräche, wie grün sind sich Schwarz und Rot und Festung Europa, die Sache mit der Moral in der Flüchtlingspolitik. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.